der kurze Zeitraum von Sekunden und maximal einer Minute, wenn in dem offenen Brustkasten das Herz entfernt ist und dort eine große leere Höhle für alle zu sehen ist.
Es begann sofort zu schlagen. Professor Barnard sagte, es wird klappen.
Meine Söhne hätten seit 34 Jahren keinen Vater mehr gehabt. Ja, ich hätte meine Enkelkinder nie gesehen.
Ein Herz liegt in einer Brusthöhle, ein fremdes Herz. Ein Moment der Anspannung, dann beginnt es zu schlagen. All die Menschen, die wir gerade gehört haben, waren bei solch einem Moment dabei. Für die Patienten ist es ein einzigartiger Augenblick. Jetzt wird hoffentlich ihr Leben gerettet.
»50 Jahre Herztransplantation. Eine Erfolgsgeschichte?« Eine Sendung von Yvonne Meyer.
Im südafrikanischen Kapstadt gelingt vor 50 Jahren eine Sensation. Das Herz eines Menschen wird zum ersten Mal erfolgreich verpflanzt. Denne Friedman ist damals Anfang 20. Bei der Transplantation hat sie die Herz-Lungen-Maschine mit überwacht. Sie ist die letzte aus dem Team, die heute noch lebt.
Am Samstag, den 2. Dezember 1967, bekam ich um 21:15 Uhr abends einen Anruf. Ich sollte ins Grote Schuur Krankenhaus kommen.
Der jungen Frau war klar, heute wird eine Herztransplantation stattfinden. Seit 3 Wochen waren 31 Personen, 2 vollständige Operationsteams in Rufbereitschaft. Ein Team für die Entnahme, eines für die Transplantation des Herzens.
Ich war im Umkleideraum des Krankenhauses, als eine Gruppe Krankenschwestern hereinkam. Sie waren alle verkleidet. Man hatte sie direkt von einer Kostümparty hierher beordert.
Die Stimmung im Umkleideraum war ausgelassen. Die Frauen lachten und scherzten.
Sobald wir umgezogen und im Operationssaal waren, wurden alle ruhig und ernst. Niemand sprach. Jeder bereitete sich auf diese Transplantation vor.
Die Teams hatten die Abläufe oft geübt. Der leitende Chirurg Christian Barnard hatte in den USA in Virginia bei dem erfahrenen Herzchirurgen Norman Shumway alles gelernt, was man über Herztransplantationen wissen musste, bei Hunden. Christian Barnard brachte 1958 von dort eine Herz-Lungen-Maschine mit, als er zurück nach Kapstadt kam. Er ließ sein Team 46 Hundeherzen transplantieren. Seit Wochen wartete er mit seinem Patienten Louis Washkansky auf ein Spenderorgan.
Um 12:45 am Sonntagmorgen schob Dr. Cecil Moss den hirntoten Körper dieser jungen Frau in den Operationssaal. Sie war in meinem Alter und es war traurig, sie auf dem Operationstisch liegen zu sehen. Wir wussten, wir würden ihr Herz herausnehmen, um Herrn Washkanskys Leben zu retten.
Louis Washkansky, der Empfänger, war mittlerweile auch im Operationssaal eingetroffen. Als kurzatmig und still beschreibt ihn Danny Friedman. Der erste Schritt der Operation, er wurde an die Herz-Lungen-Maschine angeschlossen. Währenddessen lief Christian Barnard zwischen den 2 Operationssälen hin und her. Alles verlief nach Plan. 2 Chirurgen waren bereit, den ersten Schnitt zu setzen. Christian Barnard selbst entnahm das Herz und trug es in einer eiskalten Lösung hinüber in den nächsten Operationssaal. Louis Washkanskys Körper war mittlerweile auf 21 Grad heruntergekühlt, sein Brustkorb bereits geöffnet. Christian Barnard entnahm das kranke Herz und setzte das neue ein. Die Herz-Lungen-Technikerin erhöhte langsam die Temperatur des Blutes auf 32 Grad, eine Klammer wurde gelöst, es kam wieder Sauerstoff in das Herz.
Es begann sofort zu schlagen. Professor Barnard sagte, das wird klappen.
Die Sensation war perfekt. Ein Spenderherz klopfte munter in Louis Washkanskys Brust.
Im stillen Operationssaal brach jetzt Jubel aus. Alle lachten und gratulierten Professor Barnard, dass alles so wunderbar gelungen war.
Nach dem Eingriff kam der Patient auf die Isolierstation. Die Welt wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass gerade Medizingeschichte geschrieben worden war. Doch nach der Sensation wurde Christian Barnard berühmt. Und die Klinik in Kapstadt blieb für 10 Jahre das wichtigste Zentrum weltweit für Herztransplantationen.
Wir hatten nicht mit so viel Rummel gerechnet, überhaupt nicht. Wir hatten nicht mal Fotos gemacht. Wir gingen aus dem Krankenhaus und alles war ruhig.
Doch die Presse bekam schnell Wind von der Sensation.
Doch am Sonntagabend, da kamen auf einmal Journalisten von überall her, Kamerateams am nächsten Tag und alle wollten Professor Barnard interviewen.
Und der gab ein Interview nach dem nächsten.
Ich glaube, wir verstehen mittlerweile genug über Herztransplantationen, sodass wir einem Patienten sagen können, was mit ihm passieren wird. Es ist keine experimentelle Therapie mehr.
Louis Washkansky ging es zunächst hervorragend, erzählte Anne Friedman.
Jeden Tag erzählte uns Professor Barnard, wie es Louis Washkansky ging, ob er sprach, ob er aß, dass er sein Essen wieder genoss und wie wundervoll er es fand, wieder atmen zu können.
Er gab sogar ein Radiointerview und bekam Besuch von seiner Frau.
Und dann wurde er krank. Er bekam Fieber. Es ging ihm nicht gut. Er hörte auf zu essen. Das Team dachte, das wäre eine Abstoßungsreaktion. Er bekam ja auch Medikamente, um das Immunsystem zu unterdrücken. Die Dosierung wurde dann erhöht.
Eine Fehleinschätzung. Denn Louis Washkansky vertrug das Organ hervorragend. Doch er hatte sich eine Lungenentzündung eingefangen, die nicht erkannt worden war. Das war sein Todesurteil. Nur 18 Tage nach der Operation verstarb der aus Litauen stammende Gemüsehändler mit 54 Jahren.
Wir waren am Boden zerstört, als er gestorben ist. Er war so ein netter, mutiger Mann. Professor Barnard hatte das Gefühl, Herrn Washkansky im Stich gelassen zu haben. Er ging in sein Büro und weinte.
Dennoch, Christian Barnard hatte alles richtig gemacht. Bei der Obduktion kam heraus, dass es keine Abstoßung gegeben hatte. Im Januar 1968 transplantierte das Team aus Kapstadt das nächste Herz. Dieser Patient überlebte 18 Monate. Christian Barnard wurde endgültig zum Star.
Er wurde überall eingeladen. Er traf Könige, Königinnen, Prinzessinnen und Staatsoberhäupter.
In Australia for the World Medical Congress, South Africa's Dr. Christian Barnard is the center of one of the international terminal's biggest news conferences. One of the miracles of modern medical science.
Ein Wunder der Medizinwissenschaft. Das ist die Herztransplantation bis heute. Einer, der in Deutschland Pionierarbeit geleistet hat, ist Professor Bruno Reichert. Einige Jahre hat er sogar als Nachfolger von Christian Barnard in Kapstadt Herzen transplantiert. Mittlerweile ist er emeritiert. Vorgezeichnet war seine Karriere nicht, erzählt er. Er war ursprünglich gar nicht eingeplant bei den Herztransplantationen.
Im Endeffekt hat sich jemand das Bein gebrochen und da musste sofort ersetzt werden. Und irgendwie hat man mir gesagt, ich müsste den am nächsten Tag ersetzen. Und dann bin ich in der Herzchirurgie geblieben.
Das war 1971. Er war junger Assistenzarzt am Klinikum Großhadern in München. Nur wenig später fragte er seinen Chef, ob er nach Stanford fahren könnte, zu dem Herzchirurgen Norman Shumway, bei dem auch Barnard schon gearbeitet hatte. Er durfte, für 14 Tage.
Und aus irgendwelchen Gründen habe ich den großen Shumway, der das alles erfunden hat, nicht, der 10 Jahre lang da geforscht hat, und so, der mochte mich. Ja, und ich weiß nicht warum, wahrscheinlich weil ich immer rumrannte wie so ein Huhn, so ein aufgeschrecktes, und wollte alles lernen und war dort und durfte auch mitfahren einmal, ein Herz holen in San Diego, mit dem Learjet, das hat mich sehr beeindruckt. Ich durfte dann das Herz tragen und in OP tragen, eine große Leistung.
Die Fortschritte bei der Herztransplantation weltweit stockten in den 1970er Jahren. Seit Barnard das erste Herz transplantiert hatte, wusste man zwar, wie es geht, doch die Patienten überlebten nicht lang. Die Chirurgie war nicht das Problem, sondern die Abstoßungsreaktion war nicht zuverlässig in den Griff zu kriegen, auch in den USA. Selbst in Stanford starb die Hälfte der Patienten innerhalb des ersten Jahres. Die US-Amerikaner forschten intensiv an neuen Medikamenten, die das Immunsystem unterdrückten, sogenannte Immunsuppressiva. Auch in München wurde dazu geforscht. Aus Großhadern stammte eines der wichtigsten Immunsuppressiva dieser Zeit, ALS oder Münchner Serum genannt. Christian Barnard hatte es auch bei seiner zweiten, erfolgreichen Herztransplantation 1968 eingesetzt.
Da habe ich festgestellt, dass die Methoden, die man braucht, die immunologischen Methoden, die gab es eigentlich hier.
Es dauerte, bis die Münchner so weit waren, um wieder Herztransplantationen zu wagen. Die ersten hatten ja schon 1969 stattgefunden, mit mäßigem Erfolg. Im August 1981 ging es dann in München wieder richtig los. Eine wegweisende Entwicklung für Deutschland.
Wir haben in Deutschland bewiesen, wie man Herztransplantation macht, dass man Erfolg hat. Wir haben nicht den ersten gemacht und auch nicht den zweiten. Ich glaube, es war der vierte. Diese ersten 10, davon lebt einer immer noch. Der muss jetzt weit über 30 Jahre sein. Und der lebt gut. Ja.
Dieser Patient, von dem Bruno Reichert spricht, heißt Bernd Ulrich und lebt heute noch in Landsberg am Lech. Er ist Rentner, war früher Allgemeinarzt und Psychotherapeut. Für ihn war der Tag der Herztransplantation im Mai 1983 der Beginn eines neuen Lebens.
Meine Söhne hätten seit 34 Jahren keinen Vater mehr gehabt. Ja, ich hätte meine Enkelkinder nie gesehen.
Er war niedergelassener Hausarzt, leidenschaftlich für seine Patienten da, hat sich nie krank gemeldet. Irgendwann verschleppte er eine Erkältung oder eine Angina und die zerstörte seinen Herzmuskel. Er wollte erst nicht wahrhaben, dass etwas mit ihm nicht stimmte, doch irgendwann war die Atemnot zu stark.
Ich konnte ja nachts im Bett überhaupt nicht mehr liegen. Ich bin die Nächte nur noch im Wohnzimmer gesessen, ja, weil ich konnte nicht mehr liegen. Es blieb sofort die Luft weg. Ja.
Er ging zum Arzt und der machte erst mal eine Ultraschalluntersuchung.
Da lag da so ein Herz drin, so normalerweise ist das ja ein Muskel, ja. Und das lag da so drin und schlapperte so wie so ein ausgeleierter Gummi. Schlapperte da so vor sich hin. Also da hat es nicht viel gebraucht und es wäre einfach mal stehen geblieben.
Bernd Ulrich musste direkt im Krankenhaus bleiben und auf ein Spenderorgan warten.
Da habe ich ja mal den Professor Reichert gefragt hier, wie lange muss ich denn noch warten? Und der sagte mir, es ging dann eben so zum Winter, so im Frühjahr, da sagte er mir, wissen Sie, Herr Ulrich, im Frühjahr kommen die Motorradfahrer wieder, ja? Und die fahren dann vor lauter Freude im Frühjahr so richtig, dann geben die Gas, ja, und dann verunglücken die auch. Und so war es dann auch.
Damit ist ein Kernthema der Herztransplantation erfasst. Ein Mensch muss sterben, damit ein anderer leben kann. Auch hier im Fall von Bernd Ulrich. Ein Motorradfahrer war verunglückt, hirntot.
Ich denke oft an den, dass der gestorben ist und ich jetzt so lang mit dem Herz weiterleben darf. Das ist geschenkt. Das ist ein geschenktes Leben. Das hat mir dieser verunfallte Mann hat mir das geschenkt.
Das neue Herz kam mit einem Preis. Bernd Ulrich musste seinen Beruf aufgeben. Mit dem dauerhaft unterdrückten Immunsystem konnte er nicht weiter als Allgemeinarzt arbeiten. Zu groß wäre die Gefahr gewesen, dass er sich bei seinen Patienten ansteckt. Nach langen Monaten der Reha begann er ein weiteres Studium. Er wurde Psychotherapeut und arbeitete in seiner eigenen Praxis bis zur Rente. Mittlerweile ist er 77 Jahre alt. Sein Herz bereitet ihm keine Schwierigkeiten.
Ich habe beschlossen, ich werde 100 Jahre alt, weil das einfach so wunderbar ist. Das Herz ist einfach toll.
In den letzten 50 Jahren hat sich rein chirurgisch bei Herztransplantationen kaum etwas verändert, sagt der Chirurg Michael Weyand. Er ist Professor an der Universität Erlangen-Nürnberg und hat in seinem Leben schon hunderte Herzen verpflanzt. Die besondere Herausforderung ist vor allem ein logistisches Problem. Denn ein Herz hält sich nur 4 Stunden außerhalb des Körpers. Innerhalb dieser Zeitspanne muss es beim Spender entnommen und quer durch Deutschland oder sogar Europa transportiert und dann eingesetzt werden.
Wobei wir das Herz aufgrund der begrenzten kurzen Zeit, die wir zur Verfügung haben, als erste entnehmen, dann die Lungen und die Bauchorgane gemeinsam. Die Organe werden dann in einer eiskalten Lösung alle verpackt und werden dann von dem Entnahmeteam zurücktransportiert in das Krankenhaus, in dem die Transplantation später stattfindet.
Das geht per Flugzeug und Krankenwagen, vorbei am Zoll und allen Warteschlangen. Im Empfängerkrankenhaus wird derweil der Empfänger vorbereitet. Operiert wird aber erst, wenn das Herz für geeignet befunden und im Empfängerkrankenhaus angekommen ist.
Und dann gibt es in einer solchen Operation immer noch eine Phase, die regelrecht mystisch ist. Das ist der kurze Zeitraum von Sekunden und maximal einer Minute, wenn in dem offenen Brustkasten das Herz entfernt ist und dort eine große leere Höhle für alle zu sehen ist, die später dann durch das Transplantat erfüllt wird. Wenn man da nichts reintut, ist es vorbei. Und die Hoffnung, dass das, was da reinkommt, gut ist, die erfüllt dann jeden.
Was sich am meisten verändert hat in den letzten Jahren, ist die Immunsuppression, sagt Michael Weyand.
Hier sind wir meilenweit von dem entfernt, an Instrumenten, was vor 50 Jahren zur Verfügung stand. Hier gibt es 3 neue Substanzgruppen an Medikamenten, die inzwischen eingesetzt werden und die überhaupt erst ein stabiles, erwartbares Überleben der Patienten nach einer Transplantation erlauben.
Und es gibt mittlerweile auch das Kunstherz, eine kleine Maschine, die kranke Herzen unterstützt. Viele Patienten überleben nur damit die Wartezeit, bis sie endlich ein Organ bekommen. Das ist etwa die Hälfte der Betroffenen. Eine Maßnahme, die aber auch Nachteile für die Chirurgen mit sich bringt.
Das verkompliziert den Weg vom Brustkasten öffnen bis zur eigentlichen Transplantation durch Verwachsungen und technische Schwierigkeiten, die dadurch begründet sind, enorm.
Auch Michael Weyand kann sich noch an die allererste Herztransplantation vor 50 Jahren erinnern. Als 10-jähriger Junge las er davon in den Zeitungen. Dass er heute mit Problemen dieser Sensation zu kämpfen hat, wäre ihm damals nicht in den Sinn gekommen. Denn die allergrößte Herausforderung für Herzchirurgen ist nicht eine chirurgische, logistische oder pharmazeutische. Das größte Problem ist der Organmangel. In Deutschland werden Organe freiwillig gespendet. Kein Mensch wird gezwungen, Organspender zu werden. Diese sehr klare Gesetzeslage erklärt sich unter anderem aus den Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus. Die Würde des Menschen und die körperliche Unversehrtheit haben in unserer Gesellschaft einen ganz besonderen Stellenwert. Das führt indirekt dazu, dass wir einen Organmangel haben. Seit dem Jahr 2012 hat sich diese Situation sogar noch verschärft. Es war der Beginn des sogenannten Transplantationsskandals. Wobei es dabei weniger um die Transplantationen selbst ging, sondern darum, wie die Spenderorgane verteilt worden sind, sagt Eckhard Nagel. Der Transplantationschirurg ist heute Direktor am Institut für Medizinmanagement und Gesundheitswissenschaften an der Universität Bayreuth.
Es gibt keinen Skandal oder keine Fragen im Hinblick auf Organentnahmen. Es hat keine Situation gegeben, in denen Patienten an der Transplantationswarteliste vorbei transplantiert worden sind, also Leute, die sich vermeintlich eingekauft haben.
Der Chirurg spricht lieber von einem Verteilungsskandal. Ärzte an unterschiedlichen Kliniken in Deutschland, auch in München, haben einzelne Patienten kränker gemacht, als sie tatsächlich waren, zumindest auf dem Papier. Nicht um sich zu bereichern, sondern um ihren Patienten schneller zu helfen. So bekamen die eine Spenderleber, obwohl sie eigentlich noch nicht an der Reihe gewesen wären.
Das hat natürlich eine enorme Verunsicherung nach sich gezogen, weil man sich so etwas, das sage ich auch als Transplantationschirurg, überhaupt nicht vorstellen konnte. Und insofern ist es ein richtiger Schock gewesen für alle professionell Beteiligten und natürlich dann auch für die gesamte Gesellschaft. Die Transplantationsmedizin ist wie kaum ein anderer Bereich in der Medizin angewiesen darauf, dass Vertrauen herrscht zwischen allen Beteiligten.
Alle verantwortlichen Ärzte sind mittlerweile suspendiert. Der Skandal ist rechtlich abgeschlossen. Doch die Menschen haben ihr Vertrauen in die Organspende nicht wiedergefunden, sagt Eckhard Nagel.
Das ist nicht verwunderlich. Wenn Vertrauen an dieser Stelle eingebrochen ist, dann haben über Jahre wir die Konsequenzen zu tragen mit allen, und ich sage das auch so deutlich, schrecklichen Auswirkungen, die das auf Patienten auf der Warteliste in Deutschland hat.
Die Bereitschaft, ein Organ zu spenden, ist heute auf das Niveau von 2002 gesunken. 10.000 Menschen stehen auf der Warteliste.
Die dann unter Umständen sterben, und das ist ein moralisch, ethisch und gesellschaftliches Dilemma, man könnte vielleicht sogar sagen Desaster, aus dem wir leider auch in den letzten 5 Jahren noch nicht rausgekommen sind.
Politisch ist zwar einiges passiert. Kliniken müssen mittlerweile transparenter sein. Die Liste zu manipulieren ist strafbar geworden. Innerhalb der Gemeinde derer, die Organe transplantieren, wächst so langsam wieder das Vertrauen, sagt Eckhard Nagel. Doch er setzt auf weitere Maßnahmen, um die Spendenbereitschaft zu erhöhen.
Ich hätte mir gewünscht, schon bei der letzten Bundesregierung, dass sie einen Transplantationsbeauftragten vergleichbar mit einem Patientenbeauftragten beruft, der auf dieser Ebene auch ein Ombudsmann darstellt, der gefragt werden kann, der eine Struktur hat, wo Menschen sich hinwenden können, wenn sie dazu Fragen haben. So jemand auch zur Verfügung steht mit Fachwissen. Und ich würde natürlich hoffen, eben auch eine sehr vertrauenswürdige Persönlichkeit, die dann dafür Sorge trägt, dass das Vertrauen wieder wächst.
Es gibt aber auch andere Ansätze, dem Organmangel zu begegnen. Bruno Reichert forscht an einem von ihnen. Dabei handelt es sich um die sogenannte Xenotransplantation, also um Spenderherzen von Tieren, die Menschen eingesetzt werden.
Es ist tatsächlich seit fast 25 Jahren ist kein Fortschritt erzielt worden. Und in den letzten 2 Jahren haben wir einen Fortschritt gemacht.
Bruno Reichert und sein Team forschen mit genveränderten Schweinen, die ursprünglich aus den USA gekommen sind. Deren Gene sind so verändert, dass Paviane die Organe offensichtlich vertragen können. Das haben die Forscher aus den USA vom National Institute of Health schon beweisen können.
Dass die Herzen bis zu 3 Jahre im nicht arbeitenden Modus überleben können, also leer vor sich im Bauch schlagen können. Und die würden wahrscheinlich immer noch schlagen, wenn er die Immunsuppression nicht weggenommen hatte.
Bruno Reichert geht noch einen Schritt weiter. Er will zeigen, dass die Schweineherzen auch ausreichend Blut durch den Pavian-Körper pumpen können. Eine Herausforderung. Ein Pavian zumindest hat 3 Monate überlebt mit einem Schweineherz. Die Mindestvoraussetzung für eine weitere Zulassung. Ein erster Schritt.
Also wenn Sie wollen, haben wir jetzt einen. Ja? Und der nächste ist jetzt 4 Wochen alt. Ja? Und dem geht's gut. Ja? Und dann müssen wir wieder einen machen. Und wir müssen noch einen machen und noch einen machen und noch einen machen. Und auf dem Weg sind wir jetzt.
Doch selbst wenn es technisch, chirurgisch in Zukunft gelingen kann, tierische Herzen in menschliche Patienten zu verpflanzen, sind die ethischen Fragen noch lange nicht gelöst. Wollen Menschen wirklich Schweineherzen in ihrem Körper haben? Und dürfen wir Tiere nur für ihre Organe züchten? Die Organtransplantation. Ein Wunderwerk der modernen Chirurgie, das abhängig ist von einem sehr sensiblen Angebot an Organen. Es gibt zahllose unbeantwortete Fragen. Wer bekommt ein Organ? Der kränkste Kranke, der nur noch wenig Zeit hat, oder der fitteste Kranke, der eine Operation am besten übersteht? Wer spendet? Wie kann man die Spendenbereitschaft erhöhen? Und wer bezahlt den Aufwand? Die verantwortlichen Institutionen haben offensichtlich auf diese Herausforderungen bislang keine befriedigenden Antworten gefunden. Eine Katastrophe für die Betroffenen. Denn eine Transplantation rettet Leben. Zum Beispiel das von Bernd Ulrich aus Landsberg am Lech, der vor fast 35 Jahren sein neues Herz bekam.
Das hat alles wunderbar geklappt und klappt immer noch. Das ist das Allerbeste an mir.
Sie hörten IQ, Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema 50 Jahre Herztransplantation, eine Erfolgsgeschichte? Eine Sendung von Yvonne Meyer.